Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 13. April. Zeit fürs Rabe Info, heute mit folgenden Themen: Risiken und Nebenwirkungen der neuen Krankenversicherungskarte, Resolution und Haltungen des tibetischen Jugendparlaments und Chancen und Herausforderungen bei den Wahlen im Sudan. Amik Chain Makai, schön, Sie dabei.
Rabe Info, 95,6.
Zuerst die Kurznachrichten. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy will nicht auf Atomwaffen verzichten, denn diese garantierten die Sicherheit Frankreichs. Das sagte Sarkozy am Rande des Nukleargipfels in Washington gegenüber dem Sender CBS. Frankreich habe bereits seine Atomtests eingestellt und das Atomwaffenarsenal um einen Drittel reduziert. Alles andere würde die Sicherheit Frankreichs gefährden, sagte Sarkozy. In der Demokratischen Republik Kongo sind am vergangenen Donnerstag 8 IKK-Mitarbeiter entführt worden, darunter ist auch ein Schweizer. Die Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz seien auf dem Rückweg von einem Einsatz von Mitgliedern der Mai-Mai-Miliz angehalten worden. Das sagte ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation vor Ort gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Die Milizen hätten die IKK-Mitarbeiter anschließend gezwungen, ihnen zu folgen. Das berichtete die AFP unter Berufung auf mehrere Quellen. Das IKK bestätigte die Entführung, es seien ein Schweizer und 7 Kongolesen als Geiseln genommen worden. Das IKK steht gemäß eigener Aussage im Kontakt mit den Entführten. Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln seien im Gang, über die Motive der Tat oder Lösegeldforderungen wurde zunächst nichts bekannt. Die USA entsenden einen ranghohen Diplomaten nach Kirgisistan. Dieser soll sich ein Bild von der Situation nach dem Umsturz machen und mit der Führung des Landes die Sicherheitslage erörtern. Thema werde zudem die Rückkehr zu demokratischen Verhältnissen sein. Dies sagte der Abteilungsleiter für Süd- und Zentralasien im US-Außenministerium. Die USA hatten bereits am Wochenende die neue Übergangsregierung anerkannt und Zusammenarbeit zugesichert. Die kirgisische Interimsregierungschefin versicherte vergangene Woche bereits, dass die USA auch künftig die Luftwaffenbasis Manas für die Versorgung ihrer Truppen in Afghanistan nutzen dürften. Das ausgelaufene Öl eines chinesischen Frachters hat am Great Barrier Reef in Australien eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Ein Teil der Korallen sei völlig pulverisiert worden, das erklärte der Chefwissenschaftler der für das Riff zuständigen Behörde. Die Natur werde in dem betroffenen Gebiet wohl 20 Jahre brauchen, um sich vollständig zu erholen. Das Great Barrier Reef gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Der Frachter war Anfang Monat auf das Riff aufgelaufen, dabei wurde der Rumpf beschädigt. Die austretenden 3 Tonnen Öl konnten mit Chemikalien aufgelöst werden. Der begehrte Pulitzerpreis geht in diesem Jahr zum ersten Mal an eine Online-Publikation. Das Rennen machte ein Artikel der Autorin Sherry Fink über die Arbeit in einem Spital von New Orleans nach dem Hurricane Katrina. Der Artikel erschien in Zusammenarbeit mit der New York Times Magazine. Die Ehrung für herausragende Leistungen im investigativen Journalismus ging an die gemeinnützige Nachrichtenorganisation ProPublica. Mit 4 Preisen gingen die meisten Ehrungen in diesem Jahr an die Washington Post. Sie setzte sich mit ihrer internationalen Berichterstattung, dem Feuilleton, den Kommentaren und Kritiken durch. Die New York Times, die vergangenes Jahr noch 5 Preise abgesandt hatte, musste sich mit 3 Ehrungen zufrieden geben. Die Pulitzer Awards sind nach dem 1911 gestorbenen Zeitungsverleger Joseph Pulitzer benannt und werden seit über 90 Jahren verliehen. Dotiert sind sie mit je $10,000. Sie gelten als höchste Auszeichnung im amerikanischen Journalismus. Zum Wetter. Heute wechseln sich Sonne und Wolken ab. Am Nachmittag gibt es zunehmend dicke Wolken mit vereinzelten Regenschauern. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis 1000 Meter und die Temperaturen steigen im Flachland auf 10 Grad. Auch morgen wird es 10 Grad bei einer Mischung aus Sonne, Wolken und Regen. Am Donnerstag wird es bei wechselhaftem Wetter 13 Grad und am Freitag wird es recht sonnig bei bis zu 15 Grad.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Derzeit erhalten Millionen von Versicherten in der Schweiz ihre neue Krankenversicherungskarte. Die Karte enthält zusätzlich zu den heutigen administrativen Kundendaten neu einen Chip, auf dem Angaben zur Krankengeschichte gespeichert werden können. Beschlossen hat die Einführung dieser neuen Krankenversicherungskarte das Parlament. Kritiker befürchten eine Fischierung der Patienten. Sie reden vom gläsernen Patienten. Nicht nur aus Datenschutzgründen ist die Karte umstritten, auch Ärzte und Krankenversicherer kritisieren ihren Nutzen. Lucia Vasella hat sich beim Rechtsanwalt und Präsidenten von Grundrechte.ch über die Risiken und Nebenwirkungen der neuen Karte erkundet.
Seit Januar verlangt der Bundesrat einen neuen, einheitlichen, elektronischen Ausweis für alle Versicherten der obligatorischen Grundversicherung. Diese neuen Krankenversicherungskarten werden zurzeit von den Krankenkassen ausgestellt. Laut Verordnung müssen die Versicherten die Karte bei jedem Arztbesuch, Spitalaufenthalt oder Medikamentenkauf vorweisen. Dank dem neuen System sollen auf Dauer die Administrationskosten im Gesundheitswesen sinken, weil dadurch die Abrechnungsprozesse vereinfacht werden. Nebst administrativen Daten besteht auf der neuen Karte die Möglichkeit, zusätzlich Daten über die Krankengeschichte der Versicherten zu speichern. Diese Möglichkeit soll im Arzt-Patienten-Gespräch wertvolle Hinweise zur Diagnose liefern und im Notfall sogar Leben retten. Doch gerade diese Möglichkeit ist aus Datenschutzgründen bedenklich, sagt Viktor Györfi, Rechtsanwalt und Präsident von Grundrechte.ch.
Sehr oft möchte ich, dass zum Beispiel ein anderer Arzt auch weiß, was ich dem einen Arzt gesagt habe. Aber vielleicht nicht immer, vielleicht gehe ich dafür etwas ganz anderes in Behandlung. Die Apothekerin oder der Apotheker, die müssen in vielen Fällen nicht genau wissen, was ich habe. Denen möchte ich das vielleicht nicht offenlegen. Und schon da entsteht dann die Tendenz, dass das Leute lesen, die das gar nicht lesen müssen.
Zurzeit können die Versicherten selber entscheiden, ob und welche Daten ihrer Krankengeschichte sie auf die Karte speichern wollen. Doch der Rechtsanwalt befürchtet, dass mit der Zeit der Druck auf die Patienten, solche Daten abzuspeichern, wachsen wird.
Das ist jetzt ein bisschen eine Gewöhnungsstrategie. Das ist ja vollkommen neu, dass solche sensible Daten jetzt auf eine Karte kommen und so zirkulieren. Und es ist nicht auszuschließen, dass das später dann ausgeweitet wird. Ganz übel wäre es, wenn sich so verschiedene Versicherer Zugriff verschaffen könnten zu sensiblen Gesundheitsdaten und damit beispielsweise eine Risikoselektion betreiben könnten.
Die Versichertenkarte ist der erste Schritt in Richtung elektronisches Patientendossier. Dies schreibt das Bundesamt für Gesundheit auf seiner Webseite. Sie ist Teil der Strategie eHealth. Ziel dieser Strategie ist es, die Akteure im Gesundheitswesen besser elektronisch zu vernetzen. Dies kann die medizinische Beratung vereinfachen und verbessern, ist der Bund überzeugt. Viktor Györfi hingegen ratet, bei der Datenspeicherung sehr zurückhaltend zu sein.
Erstens sind es eben sehr sensible Daten, wo man schauen muss, dass sie nicht in falsche Hände geraten. Und zweitens besteht das Risiko, dass die dann in einem heiklen Moment doch nicht zur Verfügung stehen. Wenn sie notfallmäßig umkippen und sie haben nichts als die Karte in der Tasche mit den Daten drauf, dann kann die dort vielleicht niemand lesen. Also bleiben sie dann für so einen Fall besser dabei, gewisse Dinge auf Papier aufzuschreiben.
Nebst den Bedenken aus Datenschutzgründen scheint die neue Krankenversicherungskarte bislang auch in der Praxis zu scheitern. Krankenkassen verweigern teilweise die Einführung der obligatorischen Karte mit Chip, aus Kostengründen, wie zum Beispiel die Concordia auf ihrer Website offenlegt. Die Versicherung KPT stellt ebenfalls keine neuen Karten aus. Man wolle kein Geld ausgeben, solange das Ganze nicht durchdacht sei, ließ die Versicherung in einem einem Interview mit dem Tagesanzeiger verlauten. Auch laut Viktor Györfi ist das neue System wenig durchdacht und bringt zurzeit mehr Probleme als eine Vereinfachung.
Im Moment werden mehr Probleme mit dem ganzen System beklagt. Ob jetzt das auf die Länge etwas bringt, wird sich noch weisen. Ich denke, das hängt auch zusammen mit unserem ganzen System, mit den verschiedenen Krankenversicherern. Dieser Pseudowettbewerb zwischen den verschiedenen Krankenversicherern und die ehrliche Wechselerei, das generiert ja vor allem auch hohe Kosten. Und es ist bemerkenswert, dass man jetzt nicht dort den Schwerpunkt legt, sondern jetzt eben glaubt, dass die versicherte Karte hier eine Vereinfachung bringen soll. Wir sind da sehr skeptisch.
Grundrechte.ch lanciert zur neuen Krankenversicherungskarte eine sogenannte Packungsbeilage. Diese soll sensibilisieren und auf Risiken hinweisen und kann unter Grundrechte.ch bestellt werden.
95,6. Rabe Info.
Die tibetische Jugend, die im Exil in Europa lebt, befürwortet den Dialog mit der chinesischen Regierung, allerdings unter verschiedenen Bedingungen. Und die jungen Tibeterinnen und Tibeter stehen hinter einer gewaltfreien Lösung des Tibet-Konflikts. Dies hat das erste tibetische Jugendparlament in einer Resolution festgehalten, die am Wochenende in Zürich verabschiedet wurde. Mehr dazu im folgenden Beitrag. Über 150 junge Tibeterinnen und Tibeter, die im europäischen Exil leben, haben sich am Wochenende in Zürich zum ersten tibetischen Jugendparlament getroffen. Einberufen hat dieses Treffen der Verein Tibeter Jugend in Europa. Und nach 3 Tagen hat das tibetische Jugendparlament eine Resolution verabschiedet, erklärt der Vizepräsident der Tibeter Jugend in Europa, Rikzin Gyaltak.
Die Resolution beinhaltet Punkte wie zum Beispiel Demokratisierung in der tibetischen Exilgemeinschaft oder eben auch Inputs zum Thema Säkularisierung der tibetischen Politik. Und diese Resolution wurde dann eben am Sonntag in einer kleinen Zeremonie dem tibetischen Premierminister Samdo Rinpoche übergeben und auch der Parlamentspräsident der Exilregierung war auch anwesend und hat diese Resolution entgegengenommen, so als Input von unserer Seite her.
Das tibetische Jugendparlament hat sich in der Resolution klar für den Dialog mit China und für den gewaltfreien Widerstand ausgesprochen, was Rikzin Gyaltak als sehr wichtig erachtet.
Weil es kam mir zum Teil ein bisschen die Meinung auf, dass die jungen Tibeter radikaler sind und auch zur Gewalt bereit sind. Aber das Parlament, das Wochenende, hat jetzt gezeigt, dass zumindest sicher die jungen Tibeter in Europa hinter dem gewaltfreien Weg stehen. Und ein weiterer Punkt ist sicher auch, dass das Jugendparlament den sino-tibetischen Dialog anerkennt und auch findet, dass der Dialog eigentlich der richtige Weg ist. Aber Dialog, wenn er auch in Zukunft weitergeführt wird, dass er an bestimmten Bedingungen halt eben gebunden ist. Zum Beispiel, dass die nächsten Gespräche sicher nicht auf chinesischem Boden stattfinden sollen und es soll auch ein neutraler Beobachter, also eine Art dritte Partei, diese Dialoge verfolgen, damit man eine neutrale Sicht hat auf die Gespräche.
Dass die im europäischen Exil lebenden jungen Tibeterinnen und Tibeter zusammen eine Resolution verabschiedet haben, sei ein starkes Zeichen für die ganze Welt, aber auch an China.
Dass sie sehen, dass die jungen Tibeter in Europa, auch wenn sie schon seit Jahrzehnten im Exil leben, dass das Bewusstsein, Tibeter zu sein und auch eine Lösung in der Tibet-Problematik anzustreben, dass da diese Motivation auch bei den jungen Exil-Tibetern immer noch vorhanden ist, denke ich, ist eine starke Botschaft. Gleichzeitig aber sehen dann eben auch andere junge Tibeter, sei es jetzt in Amerika, in Indien oder auch in Tibet selber, dass die jungen Tibeter in Europa nicht tatenlos zusehen, sondern dass sie sich organisieren, versuchen, vernetzt zu arbeiten, um so auf allen Ebenen, auf politischer, gesellschaftlicher oder auch kultureller Ebene eben versucht, Tibet in dem Sinne am Leben zu erhalten.
In 2 Jahren wollen die jugendlichen Tibeter aus Europa zu einem neuen Treffen im tibetischen Jugendparlament zusammenkommen. Für das Treffen sind Italien oder Belgien im Gespräch.
95,6. Rabe Info.
Überschattet von Betrugsvorwürfen laufen im Sudan, dem größten Land Afrikas, zurzeit die ersten allgemeinen Wahlen seit 24 Jahren. 16 Millionen Menschen sind zur Wahl für den Präsidenten, das Parlament und die Gouverneure in den Regionen aufgerufen. Doch wie ernst kann man den Versuch einer Demokratisierung im Sudan nehmen? Andra Schneunert von Radio Lora München sprach darüber mit Rainer Lang. Er ist bei der Diakonie Katastrophenhilfe und dem internationalen Bündnis Action by Churches dabei. Andra Schneunert wollte von ihm wissen, ob die Wahlen eine Chance auf Verbesserung der Situation im Sudan sind.
Das ist die Hoffnung, dass es da einen Schub gibt. Aber das Problem ist, dass Wahlen allein die Situation noch nicht verändern. Es geht ja im Hintergrund um die Macht im Land. Es geht um viel Geld, um Bodenschätze. Solange das noch umstritten ist, kann es keinen wirklichen Frieden in dem Land geben und es wird weiterhin gewaltsame Konflikte geben.
Wie kam es eigentlich dazu, dass jetzt nach 24 Jahren im Sudan erstmals wieder gewählt wird?
Das ist eine Bedingung, eine Forderung auch der internationalen Gemeinschaft nach Demokratisierung dieses großen Landes, dass hier die Zentralregierung in Khartoum auch Zugeständnisse macht, weil es ja viele unterschiedlichen Ethnien in diesem Land gibt, die zusammenkommen müssen. Und durch Unterdrückung ist das auf keinen Fall möglich.
Wie sollen eigentlich reguläre Wahlen überhaupt stattfinden können, wenn gleichzeitig über 2 Millionen Menschen auf der Flucht sind?
Das ist ein großes Problem. Zum Beispiel wird gefragt, wie können wir gewährleisten, dass die Menschen überhaupt zur Wahl gehen? Wie können wir die Wahlurnen in schwierige Gebiete transportieren? Das sind die Fragen, die sich die Wahlhelfer stellen. Das weitere Problem ist, dass viele Menschen in Lagern leben, im Land selber, sprich vor allem auch in Darfur. Dass aber viele Menschen außerhalb des Landes in Lagern leben, noch viele Flüchtlinge, zum Beispiel im Norden Ugandas, im Tschad, in der Zentralafrikanischen Republik. Dort gibt es riesige Flüchtlingslager. Viele Menschen sind außerhalb des Landes.
Wie sehr setzen die Menschen in diesen Lagern auf die bevorstehenden Wahlen? Sagen sie sozusagen mit dem Mut der Verzweiflung jetzt erst recht oder dominiert auch in diesem Punkt doch eher Hoffnungslosigkeit?
Es ist schon ein Stück weit eine Hoffnung da, dass sich langsam etwas verändern kann, dass etwas angestoßen werden kann. Zumindest sind bestimmte Prozesse dadurch in Gang gekommen. Aber insgesamt ist das für die Menschen noch zu wenig. Es gibt kleine Funken der Hoffnung, die auch die Menschen haben. Aber insgesamt ist die Situation noch sehr, sehr bedrückend.
Soweit Rainer Lang von der Diakonie Katastrophenhilfe über die Wahlen, die derzeit im Sudan laufen. Sie dauern noch bis am Donnerstag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Dienstag, 13. April. In der Redaktion waren Lucia Vasella, Andra Schneunert und Shane Mackay. Und die seid tschüss und habt's gut.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.